Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers, heute mit Roman Itzigsons von Deichmann. Roman ist dort als Head of Performance Marketing und Retail Media für alle Performance Marketing Kanäle und, wie es der Name schon sagt, auch das neue Retail Media Geschäft verantwortlich. Und wir sprechen heute über ganz, ganz viele Themen, angefangen von Zentralisierung im Online-Marketing, Inhousing, welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht beim Inhousing, welche Gründe gibt es Inhousing überhaupt durchzuführen, wie hat es Deichmann gemacht, wir sprechen über Omnichannel, Kampagnen und Formate und vieles mehr, von daher heute gibt es mal eine richtige Breitseite und eine Reise durchs Online-Marketing bei Deichmann, von daher bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Bevor es mit der Folge losgeht, wollten wir euch noch kurz auf Clarisites aufmerksam machen. Musst auch du ständig zwischen unzähligen Tabs und Tools hin und her wechseln, um die Marketing-Performance deiner Kanäle zu verstehen? Und wer ist nicht regelmäßig davon genervt, mit langsamen BI-Dashboards zu arbeiten und Daten in Excel manuell aufzubereiten? Wie wäre es denn, wenn du auf alle Daten, die du brauchst, über eine UI zugreifen könntest? Und zwar ohne SQL, Excel oder Abhängigkeiten zum Data-Team. Genau das erreichen Performance-Marketeers bei Deichmann, About You, On, Uber, HelloFresh und vielen weiteren Firmen mit Clarisites. Clarisites automatisiert nämlich eure manuelle Datenaufbereitung und damit könnt ihr jetzt wertvolle Insights, die in BI-Dashboards oder Excel nicht zugänglich sind, sehr schnell und unkompliziert einsehen. Hört sich gut an? Dann geht doch mal auf clarisites.com/demo und überzeugt euch selbst davon, weshalb schon tausende von Performance-Marketeers täglich mit Clarisites arbeiten. Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Hey Roman, schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Gespräch reingehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Hi Daniel, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und mit dir über eins meiner Lieblingsthemen Performance Marketing zu sprechen. Mein Name ist Roman, ich bin 33 Jahre alt und in meiner aktuellen Tätigkeit verantworte ich die Themen Performance Marketing und Retail Media beim größten Schuhretailer Europas bei Deichmann. Ich habe selber jetzt ungefähr 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Performance Marketing, war vorher mal bei einem aktuell etwas angeschlagenen Konzern, sage ich mal, früher bekannt als Karstadt, mittlerweile Galeria, durfte da die gesamte Zusammenführung der Unternehmen begleiten, also Karstadt mit Kaufhof und auch Karstadt Sports. Und auch eine Insolvenz mitmachen. Und davor war ich selber bei einem sehr coolen Startup namens Babymarkt.de und habe da auch Performance-Marketing gemacht.
Sehr schön, vielen Dank für die Intro. Wir haben ja im Vorgespräch mal ganz kurz über eure Online-Marketing-Kanäle gesprochen, die jetzt bei dir im Verantwortungsbereich liegen, also alles, was Performance ist. Und da hast du mir verraten, dass ihr beispielsweise kein Affiliate-Marketing mehr macht. Da würde ich direkt mal anknüpfen wollen. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Also vielleicht ganz kurz vorweggeschickt von meiner Seite. Ich glaube, es gibt viel für und wider in Bezug auf Affiliate-Marketing. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit Markus Kellermann, den ja auch viele kennen, eine Folge spezifisch zu Affiliate aufgenommen und da auch diskutiert über Vor- und Nachteile von einzelnen Partnermodellen. Da bin ich auch durchaus kontroverser Meinung, dass es nicht immer Sinn macht, im Affiliate vertreten zu sein. Vor allem dann nicht, wenn man nicht in der Lage ist, Inkrementalität nachzuweisen. Jetzt ist aber bei euch ja scheinbar so, dass ihr da aktuell gar nicht vertreten seid. Vielleicht magst du das mal aufklären, warum das so ist und welchen Hintergrund das hat.
Ja. Da sprichst du ein sehr spannendes Thema tatsächlich an. Meine Reise im Performance-Marketing hat mehr oder weniger im Affiliate-Marketing begonnen, wenn man das so möchte. Deswegen schlägt auch mein Herz so ein bisschen für das Thema. Grundsätzlich bin ich da voll deiner Meinung. Es kann Sinn machen, es macht aber auch nicht immer Sinn. Und Inkrementalitätsmessung ist auch ein sehr gutes Stichwort. Tatsächlich ist es so, dass wir grundsätzlich bis vor circa 1,5 bis 2 Jahren ein internationales Affiliate-Marketing hatten und hatten ein Modell, welches eigentlich alle Publisher-Segmente mehr oder weniger abgedeckt hat. In gewissen Umstrukturierungen, neuen Denkansätzen etc. pp. Haben wir uns aber dann doch dafür entschieden, das Affiliate-Marketing zunächst für uns abzuschalten. Das heißt aber nicht, dass es eine Entscheidung für immer ist. Ich glaube, in der digitalen Welt ist es grundsätzlich sehr, sehr wichtig, alle Entscheidungen, die man trifft, sehr, sehr regelmäßig zu hinterfragen. Und das machen wir beim Affiliate-Marketing natürlich auch regelmäßig. Bedeutet, es kann durchaus sein, dass vielleicht sprechen wir ja regelmäßiger, Daniel, wer weiß, dass wir in einem Jahr wieder hier zusammensitzen und ich dir erzähle, dass wir gerade das Affiliate-Marketing wieder aufbauen. Tatsächlich ist es so, dass der größere Teil unseres Affiliate-Marketings aus Cashbackern und auch Gutscheinpartnern bestand. Und wir sind ja grundsätzlich ein Omnichannel-getriebenes Unternehmen. Diese Gutscheine und diese Vorteile wie Cashback haben wir aber nur in der Online-Welt den Partnern zur Verfügung gestellt und haben damit auch Kunden so ein bisschen in die Richtung E-Commerce getrieben, ohne das bewusst eigentlich machen zu wollen. Weil für uns zählt gar nicht irgendwie, wie hoch ist unser Anteil im E-Commerce, sondern wir wollen eigentlich als Gesamtunternehmen wachsen und Kunden auch immer die gleichen Vorteile bieten. Und das konnten wir mit unserem Affiliate-Marketing-Modell zu dem Zeitpunkt halt nicht wirklich abbilden. Der Anteil an, ich nenne es mal, inkrementellen Partnern, wo man das hätte vielleicht nachweisen können, also wirklich Content-Publishern etc., war verhältnismäßig klein, weswegen wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt erstmal einen Stopp, wir schneiden das Modell komplett ab und schauen uns in Zukunft an, in welche Richtung wir uns damit entwickeln.
Okay, verstanden. Das heißt, ihr habt euch da für den Moment zurückgezogen. Ganz spannend, da habe ich auch eine kleine Geschichte parat, weil einen ähnlichen Sachverhalt habe ich mal erlebt. Das ist, glaube ich, schon über 10 Jahre her. Da gab es bei O2 damals auch einen sogenannten Online-Benefit, 10% Preisvorteil. Im Rahmen von einer sauberen Omnichannel-Strategie hat man das dann auch abgeschafft, aus den gleichen Gründen, den du jetzt auch nennst, weil eine Zeit lang war es ja mal sozusagen en vogue, nenne ich es mal, den Online-Share zu steigern. Ja, da haben ja alle oder viele Unternehmen einfach großen Wert drauf gelegt, digital nach oben zu bekommen, was auch teilweise auch Sinn machen kann, aber halt nicht sozusagen auf Kosten der Marge und künstlich über Preissetzung forciert. Deswegen aus einer Omnichannel-Gesamtperspektive macht es Sinn und es gibt auch durchaus Handelsvertreter-Themen oder Handelsvertreter-Ausgleich nennt sich das ja auch dann, wenn man sozusagen eine Preisgleichheit nicht immer erwarten hat. Das ist nur eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Ich habe mal was Ähnliches erlebt, bin da aber mittlerweile auch der Meinung, dass das durchaus Sinn macht, das so zu leben, wie ihr das lebt. Das heißt aber, um vielleicht noch einmal nachzuhaken im Kanal Affiliate, das Bereich Cashback und Deals, sagtest du, war dir in den Publisher-Modellen verdrehen, andere Publisher-Modelle so gar keine Relevanz vorher hatten, also zum Beispiel Content-Affiliates oder Ähnliches?
Doch, tatsächlich hatten wir auch Content-Partner und wir hatten auch bestimmte Subnetzwerke, die auch Influencer konsolidiert hatten. Die hatten aber einen relativ kleinen Anteil, der, ich sage es mal, den Aufwand nicht gerechtfertigt hätte, das Modell noch aufrechtzuerhalten. Ich denke aber trotzdem, dass es grundsätzlich schon Relevanz im Online-Marketing haben kann.
Und das heißt mal für dein Team gesprochen, da ist ja jemand oder war jemand, wie auch immer, der sich um diesen Kanal oder vielleicht auch mehrere Leute, der sich um den Kanal gekümmert hat. Wie seid ihr damit dann umgegangen?
Das war ehrlicherweise gar kein Problem, weil wir sehr, sehr viele Ideen noch hatten, welche Themen wir noch angehen können und welche wir teilweise auch aus dem Affiliate-Marketing rausgezogen haben. Also ein klassisches Thema wäre zum Beispiel Preissuchmaschinen, die wir vorher einfach über CPO und dann klassisch über Awin, sage ich mal, angebunden hatten, die wir dann rausgezogen haben und mit denen wir mittlerweile eine Direktkooperation haben, die wir dann auch selber steuern. Dann nicht mehr auf CPO-Basis logischerweise, sondern auf CPC, genau. Und wir haben auch viele weitere Themen für uns dann entdeckt, die nicht klassisches Performance-Marketing sind, zum Beispiel der Vertrieb und Verkauf von Paketbeilagen, also die Möglichkeit, sich bei uns in Paketen, nenne ich es mal, einzukaufen, sowie die Vermarktung von bestimmten Teilen unserer Website, sagen wir mal die Bestellbestätigungsseite. Das ist, ich weiß, das ist kein klassisches Performance-Marketing, aber das sind Themen, die wir dann, sage ich mal, neu für uns entdeckt haben.
Was ja das Schöne so, wenn man also Digitalexperten an Bord hat, im Team hat, dann sozusagen auch neue Themenfelder aufzumachen und halt auch den Status quo mal zu überprüfen, weil ich glaube, das ist was, also klar, wenn der Kanal jetzt ohnehin klein war, wie du sagtest, dadurch, dass ihr da auch preislich gesehen wenig Spielraum hattet, also zumindest online gesehen wenig Spielraum, aber trotzdem dann sozusagen das einmal zu überprüfen, ist ja eigentlich super konsequent, ja, weil Dann könnt ihr natürlich jetzt auch sagen, na, wir lassen es halt laufen. Und dann kommen da, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, irgendwie 5 Order die Woche über ein CPU-Modell, wo dann jemand aber 8 Stunden am Tag damit beschäftigt ist. Das macht ja aus einer Effizienz, Effektivitätssinn, Sicht auch keinen Sinn, ja. Insofern finde ich es gut, dass ihr da sozusagen erstmal konsequent den Weg gegangen seid, aber du auch sagst, dass wir es vielleicht in einem Jahr oder dass ihr es in einem Jahr vielleicht wieder anders macht. Ja, genau. Das ist ja Agilität eigentlich, gelebte Agilität.
Ja, und deswegen ist Performance-Marketing oder Online-Marketing oder die gesamte Digitalwelt ja auch so spannend, weil sich ständig irgendwas ändert und man alles neu denken muss. Ich finde, das ist einerseits irgendwie eine Herausforderung, andererseits aber eine unglaublich coole Chance für alle.
Was ist dann so euer Rockstar-Kanal aktuell?
Wir haben natürlich nur Rockstar-Kanäle, Daniel. Aber tatsächlich, wenn man jetzt nach der Teamstruktur sozusagen gehen würde, vielleicht muss ich da etwas ausholen, dass wir machen Performance-Marketing nicht nur für Deichmann.de, also den deutschen Online-Shop, ja, sondern wir machen das aus dem Headquarter heraus. Aktuell sind wir aufgeteilt auf Essen und Mülheim. Für das gesamte Deichmann-Konzept. Als Deichmann-Konzept bezeichnen wir alles, was im Familienpreiseinstiegssegment ist, wo wir qualitativ hochwertige Schuhe, die sehr modisch sind, zu einem guten Preis anbieten können. Das macht alles sozusagen mein Team. Der Kanal, der für uns aktuell recht relevant ist, würde ich sagen, ist schon sehr, also ehrlicherweise der Klassiker für einen Retailer. Wir machen aber auch ganz viel natürlich mit Meta.
Aber ganz kurz zum Deichmann-Konzept nochmal eine Rückfrage. Ich habe es jetzt nämlich tatsächlich nicht so ganz verstanden. Also was beinhaltet das Konzept? Also ihr habt klar verschiedene Kanäle, also Omnichannel-Organisation, klassisch sozusagen die Stores auch, als auch Deichmann.de. Aber gibt es noch andere Brands sozusagen, die ihr mitmanagt? Oder hast du jetzt das bezogen auf eher andere Märkte, auch also andere Länder, die ihr mitmanagt? Oder beides vielleicht sogar?
Die Deichmann SE, wenn man das sozusagen als Gruppe sehen möchte, hat auch andere Konzepte als Deichmann, die nicht im Preiseinstiegssegment sind, sondern wo wir auch, ich sag mal, hochwertigere oder höher preislich angesiedelte Sneaker verkaufen. Und das Deichmann-Konzept konzentriert sich auf, wenn man es auf die Marken runterbricht, auf Deichmann, Van Haaren und Dosenbach. Mhm. Van Haaren ist unsere Marke in den Niederlanden und in Belgien und Dosenbach in der Schweiz. Und ansonsten sind wir eigentlich Europa bis weltweit bekannt dann als Deichmann.
Okay, was ihr auch zentral aus Essen, Mülheim heraus managt oder habt ihr lokale Vertretungen?
Sowohl als auch. Okay. Bestimmte, also beispielsweise das Performance-Marketing steuern wir zu 95% aus Essen-Mülheim heraus. Andere Bestandteile, die sowohl E-Commerce-seitig, aber als auch Brick-and-Mortar sind, steuern wir aber teilweise aus den Ländern heraus. Da gibt es jeweils Gesellschaften in den Ländern.
Und in Bezug auf Omnichannel-Strategien, also ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch irgendwie Footfall oder Drive-to-Store-Kampagnen vielleicht punktuell oder Always-On fahrt, wird es dann aus Deutschland heraus betreut oder gibt es dann doch wieder jemanden, der vielleicht, weiß ich nicht, in Frankreich dafür zuständig ist? Weiß gar nicht, ob Frankreich vertreten ist überhaupt.
Na klar. Ja. Frankreich ist auf jeden Fall auch dabei. Wir steuern das tatsächlich hauptsächlich, wenn es um Kampagnen geht, die im Universum von, ich nenne es jetzt mal GAFA ohne Amazon sozusagen, ist, dann steuern wir das aus Deutschland heraus.
Okay. Und jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, also sowas wie Drive-to-Store-Kampagnen, ist es dann auch was für euch Relevanz hat oder konzentriert ihr euch dann doch eher auf den Rückkanal online, weil man halt einfach da die Conversions auch besser und einfacher durchmessen kann, als wenn man jetzt über irgendwelche behelfsweise Store-Visits beispielsweise gehen muss, die ja auch nicht überall sauber messbar sind, muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ja, absolut. Also ich bin schon der Meinung, dass wir alleine aus Hygienegründen für den Kunden ja immer einen Online-Shop auf jeden Fall anbieten müssen, damit der Kunde sich selber für einen Einkaufskanal, Vertriebskanal, wie auch immer man es nennen möchte, entscheiden kann. Was den Effekt angeht, ne, also klassisch ROPO, ne, Research Online Purchase Offline oder aber auch andersrum, das lässt sich tatsächlich ja nur messen, wenn man beispielsweise eine echte Kundenkarte hat oder ein Loyalty-Programm oder so, was wir aktuell ja so nicht haben. Allerdings machen wir schon relativ viel im Bereich Omnichannel. Wenn ich jetzt auf die wirklich Omnichannel-Services eingehen würde, dann könnte ich das nicht vollständig ausführen, weil das dafür haben wir einen gesamten eigenen Bereich. Mhm. Möglicherweise ja auch ein interessanter Gast für dich in Zukunft. Kann ich sehr gerne connecten.
Ja, sehr gerne.
Aber grundsätzlich in unserem Universum, natürlich nutzen wir alle klassischen Möglichkeiten, um die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht nur online verkaufen, sondern im Store, sei es irgendwie Local Inventory Ads oder sei es bei Meta-Kampagnen, die wir zu Neueröffnungen von Filialen und Ähnlichem machen.
Aber nutzt ihr dann beispielsweise eine Store-Visit-Messung über Google? Ist das ja möglich?
Okay. Genau, das ist möglich. Wir versuchen auch relativ häufig auch sehr stark in Zusammenarbeit mit Google dann auch verschiedenste Inkrementalitätsmessungen zu den Store-Visits oder Inkrementalität der Store-Visits zu beweisen. Das machen wir verhältnismäßig regelmäßig und wollen das noch intensiver tun, auch mit statistisch validen Möglichkeiten.
Ja, gar nicht so einfach, ne? Also meine Erfahrung, dass man da echt ein Budgetthema auch hat und da sehr konzentriert und auch im Setup der Testkampagnen extrem genau vorgehen muss nach dem, was man vergleicht, also welche Städte, welche Stadtgrößen. Wie gesagt, Budgethöhe ist für die statistische Signifikanz halt super wichtig. Aber habt ihr da schon sozusagen das einmal sauber durchmessen können oder liefert das eher Ergebnisse, wo du sagst, naja, schöne Indikation, aber so richtig sauber war es bisher nicht?
Genau. Unsere bisherigen Erfahrungen dahingehend sind schon, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, darauf aufmerksam zu machen, aber eine richtige Inkrementalität konnten wir bisher nicht so richtig beweisen. Aber wir machen demnächst noch deutlich tiefer gehendere Tests, wo wir auch unsere Messung einfach mit dazu nehmen und versuchen dann zu beweisen, beziehungsweise oder halt nicht zu beweisen.
Wobei, also ich finde, in meiner Brust schlagen da ehrlich gesagt zwei Herzen, weil ich denke mir mal, naja, also ja klar, Inkrementalität, das ist auch eines meiner Kernthemen, auch im Podcast, auf die ich immer wieder zurückkomme, weil ich meine, natürlich muss jeder irgendwo beweisen, dass die Maßnahme, die man jetzt durchführt oder on top oder neu durchführt, dass die halt auch wirklich Sinn macht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal aus Kundensicht denkt, ja, und das sollte ja auch im Vordergrund stehen, sowas wie Local Inventory Ads, ich meine, da geht es ja gar nicht um Inkrementalität, ob man jetzt sozusagen die mit einbindet oder nicht, sondern das ist ja einfach ein total sinnvolles Feature aus Kundensicht, das man einfach nutzen sollte, egal ob jetzt vielleicht einer oder ein potenzieller Kunde deswegen mehr oder weniger in den Shop geht. Aber für die Gesamtheit aller Nutzer, die das sehen oder nutzen, ist es einfach sinnvoll, oder? Also wie siehst du das?
Ich gebe dir zu 100% recht, sehe ich ganz genauso. Wenn man das aber runterbricht auf die Kampagnenstruktur, hast du natürlich die Möglichkeit, Local Inventory Ads einfach für deine normalen Kampagnen, sage ich mal, sei es Shopping, PMax, was auch immer du nutzt, ja zu aktivieren oder eine eigene Kampagne mit deinem lokalen Inventar sozusagen zu schalten. Bei der eigenen Kampagne musst du dann natürlich entsprechendes Budget in die Hand nehmen und da stellt sich schon die Frage, treibe ich mit diesem Budget inkrementell Nutzer in den Store oder tue ich es halt nicht? Und also um das beweisen zu können, dass es wirklich zusätzliches Geld in Anführungszeichen wert ist, müssen wir das verstehen. Ansonsten hast du 100% recht, bin ich vollkommen bei dir.
Und in dem Fall, wie ist dann euer Ansatz? Also eigene Kampagne oder Einbindung in eine bestehende Kampagne?
Wir testen beides regelmäßig, aber eigentlich eher Einbindung in die bestehenden Kampagnen.
Mhm. Okay. Weil also diese Rechtfertigung der Inkrementalität, also wir haben ja jetzt gerade schon drüber gesprochen, die ist ja schon nachvollziehbar, aber ich meine als echtes Omnichannel-Unternehmen, wie gesagt, finde ich ehrlich gesagt die Kundenperspektive fast noch ein bisschen wichtiger. Es sei denn, da hatte ich in der Vergangenheit auch immer wieder mal Gespräche dazu, es gibt einen möglichen Downside für zum Beispiel eine reine Online-Shop-Performance, indem man Klicks sozusagen, ich nenne es mal, wegnimmt aus einem Kanal, ja, über irgendeine Add-on oder irgendein Google-Add-on und dann sozusagen in einer ganz anderen Beweislage wiederum ist, weil vielleicht sogar ein Nachteil entsteht in dem Kanal, wo Sichtbarkeit oder Klickvolumina runtergehen. Das kann auch mal der Fall sein.
Ja, oder klassisches, glaube ich, auch Verschlechterung der Conversion Rate, weil man denkt, dass der Kunde dann vielleicht in den Online-Shop klickt, sich den Schuh anschaut, aber in die Filiale geht. Das ist ja die Angst, die ein klassischer E-Commercer sozusagen hätte. Was aber bei Omnichannel vielleicht, weil das ja so ein
Buzzword ist. Hast du die nicht? Da muss ich jetzt direkt fragen. Hast du die nicht? Weil, also, warum frage ich jetzt so scharf? Normalerweise ist der Head of Performance Marketing ja derjenige, der auch die Vertriebsziele für den Online-Shops zum großen Teil auch mitverantwortet, aber nicht unbedingt in den Stores, die irgendwo stattfinden. Also das heißt also, du würdest dir vielleicht, jetzt mal nur aus deiner Perspektive gesprochen, so ein Stück weit selbst die Butter vom Brot nehmen, wenn das wirklich so wäre.
Ja. Ich versuche immer mit dem Leitsatz zu arbeiten, nicht was ist sinnvoll irgendwie für mich oder was ist sinnvoll fürs Performance-Marketing, sondern was ist sinnvoll für Deichmann. Und wenn der Kunde sich dafür entscheidet, in die Filiale zu gehen und wir dadurch einen inkrementellen Uplift, um mal wieder das Passwort zu benutzen, im Umsatz haben, dann freue ich mich darüber genauso, als wenn er das im Online-Shop über meine Performance-Marketing-Kanäle hat.
Aber dann musst du es beweisen, ne? Dann sind wir doch wieder an dem Punkt, dass die Beweisführung sozusagen wichtig ist, ne? Weil ich glaube, ich habe auch in der Vergangenheit sehr viele Drive-to-Store-Kampagnen gefahren und da war schon immer das Thema, in dem Fall auch separate, dezidierte Kampagnen, dass ja da auch Geld dahinter lag, Budget dahinter lag, wo dann schon natürlich die legitime Frage mal kommen kann, hey, was bringt uns das sozusagen jetzt ganz konkret? Oder für den Fall, den du schilderst, dass man sozusagen Kampagnen einbindet und die Performance möglicherweise um 0,03% runtergeht, dann ja trotzdem eine Beweisführung da sein muss, halt, dass es einfach dann im anderen Kanal landet, ja, und nicht im Online-Shop.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, weil man ja immer von Omnichannel spricht, das bedeutet, dass die Kanäle idealerweise auch vernetzt sind und nicht, dass man jeden Kanal sozusagen einfach hat und nicht vernetzt lässt. Und dafür haben wir ja von Click und Collect, Klassiker, sowie anderen Omnichannel-Services eigentlich jede Menge, so dass wir das vielleicht nicht messen können, aber schon ein gutes Gefühl dafür haben, wie das sozusagen funktioniert. Und um beim Gefühl zu bleiben, ja, wir arbeiten mit Performance-Marketing und ja, der größere Teil unserer Entscheidungen basiert immer auf Daten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Erfahrung und auch Bauchgefühl genauso gut dazugehört, zu einem deutlich kleineren Prozentteil, um diese Entscheidung zu treffen, aber ja.
Ja, ich glaube sogar, dass es wichtiger wird, ne? Weil, also ich meine, wir erleben ja gerade so ein Stück weit den Wandel auch des klassischen Performance-Marketings, das ja eigentlich aus einer Welt kommt, wo man irgendwie die dritte Nachkommastelle bisher irgendwie durchgemessen hat und eigentlich ja auch den Anspruch hatte, naja, wir sozusagen als Performance-Marketeers sind diejenigen, die alles beweisen können, die alles wissen, die alles berechnen können, weil wir alles messen können. Und es war ja auch immer sozusagen der gefühlte Vorteil im Vergleich zu klassischem Marketing, ja, wo du sagst, naja, du hast halt irgendwo eine Stele oder ein Plakat hängen und da kannst du erstmal gar nichts beweisen. Ja, da machst du dann einmal im Jahr irgendwie ein Media-Mix-Modeling und dann schaust du mal, ob das irgendwie vielleicht doch was gebracht hat. Aber das geht ja so ein bisschen verloren, ne? Weil ich meine, auch da das Thema Third-Party-Cookie-Loss, Consent, der erforderlich ist und so weiter und so fort, führt ja alles dazu, dass wir eigentlich nicht mehr alles messen können. Und ich finde es deswegen auch an der Stelle wichtig, wie du es jetzt auch schon sagst, dass man so ein bisschen mehr Gefühl und Erfahrung und Kundenperspektive, was Sinn macht, mit reinnimmt, weil halt ja nicht mehr alles messbar ist.
Ja, das ist ein sehr schmerzhaftes Thema, glaube ich, für jeden Performance-Marketing, dass wir in der Third-Party-Welt nicht mehr so viel messen können.
Ich weiß nicht, ob Schmerz das richtige Wording ist. Vielleicht eher Umstellung, ne? Weil also es ist ja nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt eine andere Steuerungslogik. Weil plötzlich, man hat halt das Gefühl, man kann es nicht mehr perfekt steuern. Aber das heißt ja nicht, dass man es schlecht steuert. Und wie gesagt, also klassisches Marketing, Offline-Marketing war ja auch nicht schlecht, nur weil man halt nicht irgendwie jeden Klick, der in der Vergangenheit von einem Plakat zu einem Store-Visit irgendwie geführt hat, durchmessen konnte. Ne? Also sonst hätten... aber es ist unser Anspruch, der wahrscheinlich auch gut ist, aber genau, wie du sagst, jetzt so ein bisschen verloren geht und eine Umstellung ist. Ich würde gerne mit noch mal ganz kurz auf das Thema Omnichannel-Formate eingehen. Also du hast ja jetzt als Beispiel Local Inventory Ads genannt, dann hast du Click und Collect gerade fallen lassen als sozusagen Mechanik auf der Webseite. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal auf Google schielen oder auch auf Meta, was nutzt ihr noch im Bereich Omnichannel-Formate?
Ja, wenn wir auf Meta sozusagen schielen, da konzentrieren wir uns schon sehr stark auf klassische Performance-Marketing-Formate. Nichtsdestotrotz, insbesondere wenn es darum geht, Neueröffnungen oder Wiedereröffnungen zu bewerben. Wiedereröffnung bedeutet in unserem Fall, eine Filiale wurde modernisiert und wird wiedereröffnet zum Beispiel. Nutzen wir schon die Reichweite von Meta, um das sozusagen zu bewerben.
Mhm. Und in Bezug auf Formate, also sozusagen sowas wie Local Inventory Ads, habt ihr noch andere Formate, die ihr nutzt?
Für Drive-to-Store-Kampagnen meinst du?
Ja, genau. Also alles, was sozusagen auf den Omnichannel-Gedanken einzahlt, aber nicht jetzt nur zwangsläufig auf den Online-Shop.
Tatsächlich, dass die LIAs, ne, oder LIA ist sozusagen das größte Format, was wir da nutzen, was bei uns am präsentesten ist. Was wir testen schon auch mal universale Formate, wo du auch Platzierungen irgendwie über Google Maps und ähnliches hast, aber das gehört nicht zu unserem Standard-Setup aktuell. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch eine sehr, sehr große Anzahl an Filialen. Allein in Deutschland sind das circa 1400 Filialen. Das bringt mit sich, dass wir ein enormes Budget aufbringen müssen, um all diese Filialen platzieren zu können. Und dann stellt sich immer noch die Frage, nach der Inkrementalität, die wir ja schon durchgesprochen haben, ja, sozusagen, was es uns bringen würde, universellere Produkte, wo man halt unter anderem, klar, in irgendwie Google Maps und anderen Formaten irgendwie auch die Filialen bewirbt.
Das heißt aber jetzt zum Beispiel für Meta gesprochen, ihr habt keine Paid Local Campaigns für diese 1400 Läden oder habt ihr die punktuell mal, wenn, wie du sagst, eine Shop-Eröffnung stattfindet oder so?
Genau, nur punktuell, nicht als Always-On-Maßnahme.
Und ist es dann was aus deinem Team heraus betreut wird oder gibt es da noch ein Social-Media-Team, was dann auch sozusagen eher solche Maßnahmen durchführt, die jetzt nicht so ganz hart auf den Performance-Gedanken einzahlen?
Wir haben ein super cooles Social-Media-Team, was sich aber sehr stark auf das Thema Content sozusagen konzentriert und wir arbeiten sehr eng auch zusammen, wenn es um Paid-Maßnahmen geht, um beispielsweise diesen Content zu verlängern oder an bestimmte Zielgruppen etc. auszuspielen. Das heißt, was wir in meinem Team machen, sind nicht nur Paid-Performance-Kampagnen im Lower-Funnel, sondern wir machen auch Paid-Awareness-Kampagnen im Upper-Funnel oder Mid-Funnel und ähnliche Geschichten, dann immer in Zusammenarbeit mit den anderen Teams, die dann Marketing sein können, die auch das Social-Media-Team sein können.
Ah, okay. Das heißt, das ist halt auch sozusagen Execution-Team, nenne ich es jetzt mal, für die Marketing-Kollegen im Upper-Funnel oder Mid-Funnel im Zweifelsfall.
Genau, das ist sozusagen eine Entwicklung des Teams, die wir mitmachen. Das heißt, wir machen nicht nur Performance-Marketing, sondern wir entwickeln uns auch so ein bisschen in Richtung Media-Buying noch dazu.
Was eine sehr coole Entwicklung ist, ne? Auch die kenne ich und kann sie sehr gut nachvollziehen und macht auch Sinn. Macht aber vor allem dann Sinn, wenn man ja in einem Inhouse-Konstrukt arbeitet. Jetzt höre ich raus, dass es bei euch der Fall ist, sonst würden deine Marketing-Kollegen es ja eher eine Agentur geben wahrscheinlich als an dich und dein Team. Ist es so? Und wenn ja, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen, wie ihr im Bereich Agencies und Inhousing aufgestellt seid.
Ja, also für das klassische Performance-Marketing haben wir tatsächlich alle Agenturen abgelöst und laufen da komplett in einem Inhouse-Modell, sowohl für SEA als auch für die Meta-Kampagnen. Wir machen im Performance-Marketing auch nicht klassisch Performance-Marketing-Themen wie Influencer-Halls auch beispielsweise, die dahingehend Performance-Marketing sind, dass die sehr KPI-lastig sind, logischerweise. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wenn wir größeren Influencern einen Code von uns zur Verfügung stellen, um deren Reichweite zu nutzen. Dieser Code ist dann gültig sowohl in der Filiale als auch online. Dann passiert das auch aus meinem Team heraus. Das machen wir mittlerweile auch international. Genau, jetzt musst du mir sagen, wie ich zu dieser Antwort gekommen bin und was genau die Frage war.
Nee, wir haben uns über das Inhousing gesprochen, also wo ihr herkommt und wie ihr aufgestellt seid. Richtig. Wie lange seid ihr schon Inhouse in den genannten Kanälen?
Das haben wir in den letzten 1,5 bis 2 Jahren sehr stark vorangetrieben.
Okay, genau. Das heißt, vorher hattet ihr noch eine Agentur.
Genau, wir hatten eine Agentur für SEA, wir hatten auch eine Agentur für die Meta-Kampagnen und haben uns aber dann dafür entschieden, in-house zu laufen. Bei den Awareness-Themen ist es so, dass wir mit unserem In-house-Media-Team zusammenarbeiten, die für die Awareness-Themen den Media-Mix sozusagen plant. Da gibt es auch noch eine Agentur, die da mitarbeitet und wir machen dann das Media-Buying für Meta und beispielsweise auch YouTube.
Okay, aber das heißt, also für die Marketingkanäle habt ihr noch eine Agentur, die dann Offline-Kanäle betreut oder was genau liegt dann sozusagen da noch im Verantwortungsbereich?
Genau, das liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich von unserem auch Inhouse-Media-Team, die aber also genau klassische Kanäle wie beispielsweise Out of Home, TV und andere Themen auch mitverantwortet und für das Media Buying arbeiten wir alle drei zusammen, wenn man so möchte. Nur dass wirklich die Ausführung, die Einbuchung, die machen wir.
Okay, verstanden. Das ist, also ich finde das Thema Inhousing wahnsinnig spannend. Auch da eins neben Inkrementalitätstests, eines meiner Schwerpunktthemen, die ich immer wieder bei Advertisern anspreche und auch selber da ganz großer Befürworter und auch Umsetzer in der Vergangenheit war für das Thema Inhousing. Eine Frage, die mich immer am meisten interessiert ist, warum habt ihr es in-house nehmen wollen? Also was waren die Beweggründe, davon abgesehen, dass natürlich dann die Leute im Konzern sitzen oder im Unternehmen sitzen, aber was waren so die zwei, drei Gründe, warum ihr diesen Weg gegangen seid?
Also einer der Gründe für ein In-housing kann durchaus eine Kosteneinsparung sein, die bei uns auch eine Rolle gespielt hat. Man muss sich schon immer die Frage stellen, was ist der Business Case? Ich persönlich bin der Meinung, man kann mit Agenturen sehr gut zusammenarbeiten, aber aus meiner Erfahrung kann man in-house, wenn man das Know-how über das Business hat und sehr, sehr nah am Business ist, in der Regel die Unternehmensziele etwas besser in Kanal, Performance, wie auch immer Ziele runterbrechen und diese dann auch deutlich schneller umsetzen. Und ich muss sagen, mit den Ergebnissen, die wir damit jetzt auch bei Deichmann erzielt haben, sind wir super zufrieden. Also das In-housing hat für alle Kanäle sehr gut funktioniert, sowohl was die Skalierung der einzelnen Kanäle angeht, als auch die nähere Steuerung am Business.
Und wie habt ihr den Business Case gerechnet? Weil ich sag mal so, Agenturen, also je nachdem, welches Modell man natürlich verfolgt, aber Agenturen haben ja teilweise schon auch kompetitive Preise, was dann, welche und wie viele Kunden dann nebenher noch betreut werden, weiß man dann manchmal nicht so genau, aber jetzt mal unabhängig davon, ich meine, Leute einzustellen, kostet mittlerweile auch richtig viel Geld, ja, kommt natürlich ein bisschen auf die Seniorität an, aber ich sage mal, wenn du ein Senior einstellst, die Zeiten, in denen man Online-Marketing Seniors bekommen hat, zu kleinem Geld, sind ja auch schon lange vorbei. Das heißt, dieser Business Case, hat er sich für euch gerechnet?
Naja, also der Business Case besteht ja sozusagen aus meiner Sicht nicht nur aus den Kosten, die man gegenüberstellt zwischen Mitarbeiterkosten und zwischen dem, was man an die Agentur zahlt, sondern das Know-how, was man dadurch aufbauen kann, die Nähe zu den Partnern wie Google und andere, die man dadurch noch stärker irgendwie prägen kann und natürlich durch gegebenenfalls oder idealerweise Effizienzsteigerungen in den einzelnen Disziplinen, die man rausholen kann. Damit meine ich sowohl Effizienz irgendwie in Prozessen, aber logischerweise am Ende auch in den Zahlen. Und wenn sich das halt beweisen lässt, ja, why not?
Aber das ist ja, also das Thema Know-how ist ja schwer jetzt monetär zu fassen. Ne? Also ich sag mal, wenn du eine Excel-Liste hast, so wie bezifferst du jetzt sozusagen Know-how-Aufbau fürs Unternehmen? Ja, ist es jetzt 10 Euro, 1.000 Euro oder 1 Million Euro wert? Keine Ahnung.
Und das unbezahlbar, Zweite, was du sagst, Daniel.
Bitte?
Unbezahlbar.
Unbezahlbar, ja, also natürlich, klar. Aber wie gesagt, also wenn du eine Excel-Liste hast, wie bezifferst du das? Und das Zweite, das ich auch unheimlich schwierig finde, also für einen Business Case, den man ja vorab rechnen muss und auch abgeben und verargumentieren muss, wie kann man auch so eine Effizienzsteigerung damit reinpacken? Weil die kennt man ja noch gar nicht. Ja? Also die kommt ja dann idealerweise dann ein Jahr später oder so, wenn man die Leute ongeboardet hat und dann vielleicht wirklich schneller, effizienter, was auch immer unterwegs ist. Aber also sozusagen für die Excel, die du machst, an dem Tag, wo man dem Vorstand, dem Director, wer auch immer die Entscheidung trifft, erzählt, hey, ich würde gern inhousen, da kennt man die Zahlen ja noch gar nicht.
Voll, hast vollkommen recht. Ja, da spielt wahrscheinlich schon noch ein bisschen die Erfahrung mit rein, sage ich mal, und vielleicht auch die Erfahrung mit den Partnern, die man irgendwie macht. Aber natürlich muss man, denke ich, einfach dran glauben.
Aber wie war das bei euch? Also ist die Entscheidung, also wurde die von oben top-down getroffen oder war das sozusagen eher auf deiner Ebene oder von dir auch mitgetrieben zu Inhousen?
Die wurde zusammengetroffen. Die Ideen gab es schon länger auf jeden Fall und die wurde dann letztendlich zusammengetroffen. Wir haben ja auch das Glück, dass sich bis in die Vorstandsebene auch Performance-Marketing-Know-how durchzieht und dass die Argumentationsgrundlage dahingehend nicht so schwer ist.
Okay. Das ist ein Riesenvorteil, weil ich glaube, wenn man sozusagen auf deiner Ebene jetzt die Idee hat, im Jahr 2023, 2024, hey, lass mal inhousen, ne, weil man irgendwie noch Performance-Kanäle klassisch über Agenturen abwickelt. Und dann aber sozusagen erstmal eine 50-seitige PowerPoint bauen muss, wo man dann genau diese KPIs reinpackt, wie Geldersparnis, was ist Know-how wert, welche Effizienzsteigerungen kann man vielleicht treffen, die man noch gar nicht kennt und so, dann kann es halt echt schwierig werden. Ja, also das habe ich ganz oft auch gemerkt in Gesprächen jetzt mit anderen Advertisern. Da war dann entweder das der Fall, was du jetzt sagst, das ist sozusagen bis zum Vorstand ein gewisses Verständnis oder auch Know-how für das Thema vorhanden. Teilweise sind es auch Externe, die das dann leichter treiben können, also Stichwort Unternehmensberatungen, die dann vielleicht auch mal das dem Vorstand dann besser oder einfacher verkaufen können. Aber sozusagen, wenn man allein als einziger Kämpfer jetzt dieses Thema initiiert, kann es schwierig werden, weil man halt erstmal sehr viel erklären muss. Ja, also was ist jetzt wirklich der Vorteil? Weil Headcount-Kosten ist ja oft auch in Anführungszeichen schlecht, ist nicht schlecht per se, ist schon klar. Also ich glaube, wir verstehen schon, über was wir jetzt sprechen. Aber halt aus einer Unternehmensperspektive, vor allem wenn es jetzt auch noch eine börsennotierte Gesellschaft ist, dann würde es ja teilweise nicht oder ist es sehr schwierig, halt zusätzlichen Headcount zu verargumentieren. So, jetzt habe ich es gut formuliert.
Ja, absolut. Ich muss allerdings dazu sagen, auch wenn wir als Deichmann ein sehr, sehr großes Unternehmen sind, ne, wenn man allein die Anzahl unserer Mitarbeiter irgendwie weltweit sich anschaut, wir sind irgendwie 49.000 darüber hinaus.
Ja, wow.
Aber was im Headquarter halt sozusagen passiert, wir sind hierarchisch super flach aufgestellt und können Entscheidungen auch sehr, sehr schnell treffen. Das ist wirklich super cool.
Das heißt, wie viele Führungsebenen gibt es dann über dir bis zum Vorstand?
Über mir gibt es einen Senior VP und danach kommt schon der Vorstand.
Okay, dann seid ihr wirklich schlank und effizient aufgestellt, ne? Weil es gibt ja in großen Konzernen dann gut und gerne mal 6, 7 oder mehr Führungsebenen.
Absolut, ja.
Und dann hat man natürlich das Thema des Entscheidungsverzugs auch im Zweifelsfall und der Entscheidungsschwierigkeit bei der Aufbereitung von solchen Cases. Ja, super spannend.
Vielleicht ein Punkt noch dazu, den ich hinzufügen würde, weil wir über Effizienzen auch gesprochen haben. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass wir international aufgestellt sind. Das heißt, wir arbeiten in der Verantwortung der einzelnen Leute auch in so einer Matrix. Also eine Person verantwortet für seinen Kanal dann immer mehrere Länder sozusagen. Und das macht es natürlich auch sehr relevant und sehr gut abbildbar.
Und wie steuert ihr dann sozusagen die operativen Kampagnen, also auch sprachlich? Oder habt ihr dann sozusagen auch französische Kollegen bei euch im Team
als Beispiel? Haben wir tatsächlich nicht. Genau. Dein Lieblingsland, so wie ich das merke.
Ja, offensichtlich. Tatsächlich habe ich da mal sehr viel Zeit verbracht im Studium und danach. Aber genau, unabhängig davon war das eher Zufall, dass ich mich gleich rausgepickt habe. Wir können auch gerne über Polen oder andere Länder sprechen.
Das Gute ist, es ist standardisiert. Wir haben ja auch das Glück, Ländergesellschaften zu haben. Und mit diesen Ländergesellschaften arbeiten wir zusammen und die helfen uns dann auch bei den Übersetzungen der Promotion etc. pp.
Ah, okay. Das heißt also, du hast die SEA-Manager in deinem Team, aber dann sozusagen bei der Anzeigentexterstellung und so weiter habt ihr dann Leute in den Teams lokal. Okay.
Ja, genau.
Und Jetzt nochmal gesprochen für den Marketingkanal, wo du ja vorhin meintest, dass ihr so eine Art Service-Dienstleistung im Unternehmen ja auch anbietet mittlerweile, also dein Team sozusagen Kampagnen umsetzt auch für die Kollegen. War das ein Prozess, der von euch ausging? Also ihr habt das sozusagen angeboten oder kamen die Kollegen mal auf euch irgendwann zu, weil sie gesehen haben, naja, Moment mal, der Roman und sein Team, die machen das ja jetzt selber. Coole Idee, da könnten wir uns jetzt dranhängen. Also von wem ging da die Initiative aus? Wie hat sich das ergeben?
Die Initiative ging tatsächlich stärker von uns aus, weil wir der Meinung waren, wenn man Google Ads bedienen kann, dann kann man möglicherweise auch YouTube-Kampagnen schalten. Man muss halt schon ganz klar trennen, die KPIs sind natürlich komplett anders und die Logiken sind auch anders. Das müssen wir oder mussten wir auch alles lernen. Wir arbeiten aber zusammen an verschiedensten Sachen. Ein gutes Beispiel ist, dass wir auch mit unserem Team von People and Culture, welches fürs Employer Branding zuständig ist, auch Kampagnen schalten im Google Ads-Universum, wenn es darum geht, Leute zu rekrutieren und darauf aufmerksam zu machen, dass Deichmann ein sehr guter Arbeitgeber ist. Auch die schalten wir in-house mittlerweile.
Ja, was ja auch total viel Sinn macht. Ne? Weil, also ich kenne es auch selber durch meine Konzernerfahrung. Da gab es dann teilweise eine Agentur, die dann nur sowas gemacht hat, also sozusagen ein paar Stellenanzeigen mal bei Google Ads irgendwie mitgeschalten hat. Was ja eigentlich völliger Nonsens ist in dem Moment, wo du ein Team hast im Unternehmen, dass du es ja mit sozusagen Fingerschnippen einmal umsetzen kann und da die Zusammenarbeit ja einfach absolut naheliegend ist und man da dann ja auch sozusagen, genau, zusätzlich wie so ein Service-Dienstleister intern ist und dann aber auch die Möglichkeit hat, darüber ja auch vielleicht mal einen zusätzlichen SEA-Manager noch einzustellen, der dann halt Employer Branding mitmacht, Omnichannel-Kampagnen verstärkt mitbetreut, vielleicht auch Service in irgendeiner Form, je nachdem, wie ihr da aufgestellt seid, Service-Kampagnen mitbetreut. Also es gibt ja, oder im Bereich Telesales, ne, also auch da gibt es ja teilweise Inbound, Outbound-Kampagnen, die man mittlerweile ja auch im SEA sehr gut verzahnen kann. Aber sozusagen, wo man das Team ja auch nochmal ganz anders staffen kann, wenn man solche Kampagnen für Kollegen mitbetreut. Und die Kollegen intern freuen sich ja vermutlich auch bei euch, dass ihr das ja dann mitmacht und da jetzt keine Agentur über 1.500 Euro noch für eine kleine SEA-Recruiting- oder Employer-Branding-Kampagne beauftragt werden muss.
Ja, natürlich auch da. Ne? Ich habe es ja gerade bei YouTube beispielhaft gesagt, das muss man lernen. Aber auch Employer-Branding-Kampagnen, die basieren ja so ein bisschen auf anderen KPIs, sage ich mal, die für uns nicht zu lernen sind. Aber Die Steuerung ist eine andere als klassisches Performance-Marketing. Deswegen genau, ich hoffe sehr, dass die Kollegen sich auch darüber freuen, dass wir das für die mitmachen. Aber wir sind in Kontakt und ich habe das Gefühl, dass es sehr gut funktioniert.
Sehr schön. Eine letzte fachliche Frage hätte ich an dich nochmals zu dem Zusammenspiel Marketing und Performance-Marketing. Du hast ja schon gerade erzählt, dass logischerweise die Ziel-KPI eine andere ist im Marketing als im Performance-Marketing und als Beispiel dafür YouTube genannt. Wie sieht denn dann so ein, ich nenne es mal Briefing-Prozess an euch aus oder wie interagiert ihr sozusagen, was auch dann die KPIs angeht, die ihr ja dann sozusagen liefert an die Kollegen aus dem Marketing, die dann wahrscheinlich auch das Budget zur Verfügung stellen? Kannst du uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben?
Ja, aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, die KPIs ja sozusagen vom Groben ins Detail runterzubrechen. Also um da ein Beispiel zu nennen, in der Regel die Brand Awareness von einer Marke wie Deichmann könnte ja relativ hoch sein. Das heißt, wir wollen dann in Richtung eine andere KPI, ich weiß nicht, Favorability beispielsweise oder so, oder eine andere nehmen, die wir mit einer Marketingkampagne irgendwie erreichen wollen. Dann haben wir eine Audience, die wir erreichen wollen. Das kann eine Muse sein, eine Persona oder ähnliches. Ne? Die steht dann auch in so einem Briefing irgendwie mit drin und logischerweise das Budget, welches auf verschiedene Kanäle aufgeteilt wird. Und einer dieser Kanäle dann ist in diesem Beispiel YouTube.
Aber die Entscheidung, wie viel YouTube, trefft ihr die oder die Kollegen dann?
Das trifft unser, genau, wir haben ein Media-Team, was den Media-Mix sozusagen bestimmt. Das bedeutet, das ist nicht unsere Entscheidung, sondern das Budget für YouTube kriegen wir sozusagen vorgegeben. Ja. Und dann gehen wir sozusagen in die Absprache, mit welcher Kampagnenart wir dieses Ziel wie erreichen können, und schauen dann auch, wie wir das messen können, mit welcher KPI. Also bei Bewegtbild, um bei YouTube zu bleiben, dann schaust du dir dann an, wie viele Completed Views du zum Beispiel erreicht hast. Möglicherweise kannst du auch zusätzlich eine Brandlift-Seite irgendwie dazuschalten, ob das, ne, ob man das immer machen möchte oder nicht, wie auch immer. Gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann schaut man sich, also da gibt es ja sehr viele Optimierungsmöglichkeiten auch innerhalb der Kampagne. Und dann schaut man sich am Ende das Ergebnis an und sagt, okay, das funktioniert für uns oder nicht. Und dann geht man wieder in die nächste Kampagne und verbessert das. Also es ist im Prinzip so ein Circle, wenn man so möchte.
Ja, super spannend. Wie ihr aufgestellt seid, Zentralisierung, In-Housing, Omnichannel-Themen. Ich würde gerne noch weitermachen, aber ich sehe gerade, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde gesprochen und der Podcast nähert sich dem Ende. Ich habe an meine Gäste immer zwei Abschlussfragen. Da möchte ich dich auch nicht verschonen damit. Oh. Und zwar Frage Nummer 1, Roman. Wenn du nochmal 10 Jahre in der Zeit zurückgehen könntest, ja, so aus deiner Online-Marketing-Sicht oder auch gerne Tech, ein bisschen größer gefasst, welches Unternehmen hättest du gerne selber gegründet?
Wow, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Vor 10 Jahren, ich glaube,
man kann auch eine Agentur sein, ja, zum Beispiel. Also ich, genau, aber
ein Unternehmen ist schwierig, aber was ich sehr interessant finde, ist die Entwicklung von Social Media, ehrlicherweise. Ne? Also vor 10 Jahren war Facebook schon längst da. aber so in die Richtung würde es gehen, weil ich glaube, dass es einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Gesamtentwicklung von digital, aber auch der Welt genommen hat.
Ja, also das heißt, so ein Snapchat, TikTok wäre dann
Schüler-VZ. Genau. Dann wäre es wahrscheinlich TikTok gewesen, ja.
Ja, okay. Und wenn du jetzt morgen Abend auf einem Event eingeladen bist, dem ganz große, berühmte Persönlichkeiten unterwegs sind und du dir aussuchen dürftest, wer neben dir sitzen soll, mit wem hättest du oder würdest du gern mal einen Abend lang sprechen? Mhm.
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, Mark Zuckerberg wäre tatsächlich interessant. Das schließt so ein bisschen meine erste Antwort an, weil, wie gesagt, ich glaube, dass er die Welt sehr, sehr stark verändert hat und sehr geprägt hat. Mhm. Und ich ihn eine sehr interessante Persönlichkeit grundsätzlich finde. Wenn es aber so außerhalb der digitalen Welt wäre, wäre es wahrscheinlich Barack Obama.
Ja, spannend. Super. Roman, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dein Kommen. War sehr, sehr spannender Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da und abonniert unbedingt den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Wir sind für heute raus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Roman, nochmal vielen Dank an dich und ciao.
Ganz, ganz lieben Dank, Daniel. Ciao.